Ja, ganz herzlichen Dank für das Willkommen heißen, Peter. Ich denke, wir haben noch etwas gemeinsam, nämlich die Leidenschaft für Gemeinde. Dass uns Gemeinde auf dem Herzen liegt, wenn ich auch beim Missionswerk arbeite, so ist es doch für mich auch das Anliegen, so wie für dich auch und ich denke für uns alle, dass Gemeinde lebendig ist, dass Gemeinde wächst und dass dort etwas sichtbar wird, auch von dem Reich Gottes. Ein Teil des Predigttextes, es sind zwei Texte, die ich für heute ausgewählt habe und ich möchte zunächst einen Text lesen, ein kurzer Vers aus Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da heißt es, von denen, die zum Glauben an Jesus gekommen sind in Jerusalem, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Herr Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort. Danke, dass du auch heute Morgen zu uns reden willst. Ich möchte dich bitten, dass du alle Störungen hinwegnimmst, dass du unser Herzen, unsere Ohren öffnest für dein Reden und dass du meinen Mund füllst, dass ich deinen Ruhm und deine Ehre verkündige. Amen. Was macht eine christliche Gemeinde aus? Was ist überhaupt Gemeinde? Ich habe heute das mal so ein bisschen anders gestaltet, bin aber freudig überrascht, dass so viele da sind. Ich habe, glaube ich, nicht ausreichend Blätter vorbereitet. Da sind noch so ein paar. Vielleicht am Ende des Gottesdienstes kann der eine oder andere sich vielleicht auch noch ein Blatt mitnehmen, weil ich so einige Stichworte notiert habe, wo ich denke, dass es wesentlich ist, dass wir wissen, worum geht es eigentlich in der Gemeinde und was macht eine christliche Gemeinde aus. Hier in diesem Text in der Apostelgeschichte, da steht davon, dass diejenigen, die zum Glauben an Jesus kamen, zusammenkamen und Gemeinschaft gepflegt haben. Sie waren in der Lehre der Apostel verankert, sie brachen das Brot und waren einmütig im Gebet zusammen. Was ist Gemeinde? Ich kann mich noch an mein Studium erinnern, wo unser Lehrer das fragte, was ist eine Gemeinde? Manche würden sagen, da, wo zwei oder drei im Namen von Jesus zusammen sind, das ist Gemeinde. Und ich stimme dem zu. Andere würden sagen, da, wo eine Gemeindeleitung ist, wo es Apostel, wo es Lehrer oder Älteste oder Verantwortliche gibt, das ist Gemeinde. Und ich stimme dem zu. Andere würden wieder sagen, Gemeinde ist da, wo sie nach außen wirkt, wo sie andere einlädt. Es gibt viele Aspekte, die Gemeinde ausmacht und das Zentrum der Gemeinde ist, dass sie Jesus im Mittelpunkt hat. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, sagt Jesus, da bin ich mitten unter ihnen. Wer die Apostelgeschichte liest, der wird entdecken, dass die Nachfolger von Jesus ja nicht als Christen zunächst bezeichnet werden, sondern das waren ja alles Juden. Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren. Die erkannten, dieser Jesus von Nazareth, das ist der versprochene Messias, den wir schon seit Jahrhunderten erwarten. Und die erkannten nun, dieser Jesus ist es, der von Gott gesandte Sohn, der am Kreuz gestorben ist, den wir als Volk dort ans Kreuz gebracht haben. Das waren die ersten Nachfolger von Jesus. Christus ist übrigens das griechische Wort für das hebräische Wort Messias. Und Messias bedeutet der Gesalbte. Und wenn ein Jude das Wort Gesalbte hört, dann denkt er immer sofort, der gesalbte König. Die Herrschaft Gottes hat jetzt begonnen. Wir haben es eben auch in dem Lied gesungen, königlich strahlt dein Licht. Dieser Gedanke schwingt bei den Juden mit, wenn sie das Wort Messias hören. Und nun kommt eine ganze Menge nach der Predigt des Petrus, eines der Apostel, der Nachfolger von Jesus, kommen über 3000 Menschen kommen zum Glauben. Erkennen, dieser Jesus ist der Weg. Er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und deswegen werden auch die ersten Nachfolger von Jesus als die bezeichnet, die auf dem Weg sind. Die des Weges sind, so werden sie bezeichnet. Und erst später, dann in Antiochien, da bezeichnet man diese Christen, vielleicht war es sogar ein Schimpfwort von den Juden, und gesagt, das sind die Christen, das sind die Christusanhänger. Und es kam dann ja auch irgendwann oder bald dann auch zu einer Trennung, dass die, die an Jesus nachgefolgt sind, rausgeworfen wurden aus der Gemeinschaft der Synagoge. Welche Bezeichnung gibt es in der Bibel für Gemeinde? Da gibt es 4 verschiedene Worte, die aus dem Griechischen entnommen sind, die ganz unterschiedliche Aspekte bedeuten. Und das erste Wort ist das Wort Koinonia. Koinonia. Das steht für Gemeinschaft in dem Sinne, dass hier Menschen zusammenkommen und Gemeinschaft leben. Das ist dieser Aspekt, wenn hier Gemeinschaft, von Gemeinschaft die Rede ist. Es gibt Gemeinden, Kirchengemeinden, die sind zwar oder bezeichnen sich als Kirchengemeinde, aber da ist keine Gemeinschaft erlebbar. Ich denke an eine Frau zu Beginn meines Theologiestudiums in Erlangen. Ich war gerade eingezogen in meine Studentenwohnung, da klingelte es an der Tür und da waren 2 Zeugen Jehovas, die da standen. Ich habe sie reingebeten. Wir haben uns über 2 Jahre haben uns regelmäßig getroffen, haben die Bibel gelesen, haben viel uns unterhalten und die eine Frau, schon etwas älter, ich habe sie gefragt, warum sie sich den Zeugen Jehovas angeschlossen hat und sie sagte, ich war in einer Kirchengemeinde und da war keine Gemeinschaft da. Und das habe ich bei den Zeugen Jehovas erlebt. Es gibt also Gemeinden, die bezeichnen sich als Gemeinden, aber da fehlt das Gemeinschaftliche. Koinonia. Dann gibt es aber noch ein zweites Wort, was in der Bibel erwähnt wird, im Neuen Testament. Und das ist das Wort Ekklesia. Und das ist das Wort, was wir durchgängig eigentlich überall finden im Neuen Testament. Wenn von der Gemeinde die Rede ist, dann ist es Ekklesia. Ekklesia bedeutet wörtlich übersetzt herausgerufen. Herausgerufen. Dahinter steht der Gedanke, das jüdische Volk wurde herausgerufen aus Ägypten. Und jetzt ist dieser Gedanke da, die an Jesus Christus glauben, sie sind herausgerufen, sie sind ein besonderes Eigentum Gottes und sie bilden jetzt diese Gemeinschaft der Herausgerufenen, Ekklesia. Und das dritte Wort, das kommt im Neuen Testament eigentlich fast gar nicht vor, ist aber für uns am geläufigsten, nämlich das Wort Kirche. Kirche kommt von dem griechischen Wort Kyrie ke. Das bedeutet dem zum Herrn gehörend. Da steckt das Wort Kyrios, der Herr. Das bedeutet, alle, die zu Jesus Christus gehören, bilden die Kirche. Wenn wir heute von Kirche sprechen, dann denken wir eher von der Institution oder von einem Gebäude. Aber vom ursprünglichen Kontext war es eigentlich alle, die zum Herrn gehören, die sich haben taufen lassen. Und das war ein ganz starkes Ausdruck des Bekenntnisses, wenn ich mich taufen lasse auf den Namen Jesu, dann mache ich damit deutlich, ich gehöre jetzt zu dieser Kirche, zu dieser Gemeinde. Ich gehöre Christus. Damit verbunden war auch, wer getauft war oder wer sich hat taufen lassen, der durfte dann auch Anteil nehmen am Abendmahl. Das, was hier als Brotbrechen bezeichnet wurde. Damit war nämlich deutlich, jeder hat nach außen hin dieses Bekenntnis abgelegt und sagt, ich gehöre zu Christus und jetzt darf ich auch an dieser Mahlfeier teilnehmen. Weil mit dem Brotbrechen, mit was wir als Abendmahl kennen, deutlich wird, Jesus ist für mich gestorben. Er hat mir meine Schuld vergeben. Wir lesen später bei Paulus, er sagt, jedes Mal, wenn ihr das Abendmahl feiert, verkündigt ihr, dass Christus gestorben ist, bis dass er wiederkommen wird. Und damit natürlich verbunden, er ist auferstanden und lebt. Aber deswegen war die Taufe im Grunde der Zutritt oder das sichtbare Zeichen für alle. Wer getauft ist, darf am Abendmahl teilnehmen. Und dann brauchte man nicht fragen, ja, glaubst du jetzt an Jesus oder nicht? Ja, es war ja deutlich, es war ja öffentlich gewesen. Und das macht Kirche aus. Wie gesagt, das Wort vom Kyrieke, da kommt das deutsche Wort Kirche her. Und das vierte Wort für Gemeinde ist das Wort Synagoge. Das finden wir schon in der Übersetzung der hebräischen Bibel, in der Septuaginta, überall da, wo so die Zusammengehörigkeit, diese Einheit des Volkes Gottes, der Israeliten, da ist dort von der Synagoge gesprochen. Die, die zusammenkommen. Und auch da wieder die Tendenz, dieses Wort wird für ein Gebäude oder eine Institution verwendet. Man spricht dann von der Synagoge, der Ort, wo die Gemeinde zusammenkommt. Oder man spricht von einer Synagogengemeinde. Das ist eigentlich so, wie wenn man von einem weißen Schimmel redet. Aber das sind die verschiedenen Aspekte. Herausgerufene, Zusammenkommende, die, die zu Christus gehören und die Gemeinschaft pflegen. Und wir haben das vorhin ja schon gehört von der Ira, wo sie erzählt hat, ja diese Freude, dabei zu sein. Auch die Einheit und dann auch zu sehen, dass es immer wieder umkämpft und herausgefordert. Da ist jeder dran beteiligt, dass diese Gemeinschaft gepflegt wird, dass Gemeinde Jesu wachsen tut. Und wie haben die ersten Christen das getan? Nun, sie hatten ja keine großen Konferenzsäle, wo diese 3000 Leute zusammenkamen, doch einen Ort gab es, nämlich der Tempel. Und wir lesen etwas später, dass diese Jesus-Nachfolger täglich im Tempel zusammenkamen, um Gott zu loben. Mit den anderen Juden, die auch mit dabei waren. Und das hat natürlich Auswirkungen gehabt, weil diese Jesus-Nachfolger von Jesus geredet haben. Und so kam immer mehr dazu. Aber sie haben sich auch an verschiedenen Orten getroffen, nämlich da, wo sie gewohnt haben, wo sie gelebt haben. Es waren kleine Hausgruppen, manche kleiner, manche größer. Auch die ersten Jünger von Jesus nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt, wissen wir, dass sie sich an einem Ort in Jerusalem immer wieder getroffen haben. Das war sozusagen ihr Versammlungsort. Und das hat sich dann natürlich ausgedehnt. Aber das sind diese Aspekte, die Gemeinde ausmacht. Koinonia, Gemeinschaft, Ekklesia, Kyrieke, Kirche und Synagoge. Und die vier Anfangsbuchstaben, K, E, K, S, kann man sich gut merken, bildet das Wort Keks. Also wenn ihr nächstes Mal in den Keks beißt, dann denkt doch dran, das sind eigentlich so diese Anfangsbuchstaben für das Wort von Gemeinde, die lebendig ist. Was macht nun Gemeinde aus? Wir haben verschiedene Kennzeichen. Und man könnte über jedes Kennzeichen könnte man eine ganze Predigtreihe machen. Und ich möchte heute auf einige Dinge eingehen, vor allem auch auf den Gottesdienst. Gemeinde lebt von drei Elementen. Das macht Gemeinde Jesu aus. Und ich war weil ich nach einer Gemeinde im Internet suchte, vor der ich vor vielen Jahren einmal war. Und dann bin ich auf deren Webseite gegangen. Und manche Gemeinden haben ja so ein Leitbild, wo dann draufsteht, was ist der Gemeinde oder was ist uns als Gemeinde wichtig. Bei dieser Gemeinde, das fand ich auch interessant, die ist stark gewachsen. Man schaut vielleicht nicht nur nach den Bewertungen, aber Restaurantbesitzer machen das. Schaut da, wie ist die Google-Bewertung? Soll ich in dieses Restaurant gehen oder nicht? Kann man das empfehlen? Diese Gemeinde hat immerhin bei Google eine Bewertung von 4,9 bei über 40 Rückmeldungen. Also das ist schon sehr, sehr viel. 4,9 von 5 Punkten. Aber ich denke, so wie ich den Eindruck habe, diese Gemeinde ist auch auf dem richtigen Weg. Denn sie hat in ihrem Leitbild drei Dinge stehen, die elementar wichtig sind und die wir auch gleich sehen, was auch in dem weiteren Text noch vorhanden ist. Sie schreiben dort, unser Auftrag ist es, Gott zu verherrlichen, Gott groß zu machen. Das heißt, wir kommen zusammen im Gebet und in der Anbetung. Unser Auftrag ist es, Menschen ganzheitliche Hilfe anzubieten, dass Menschen gestärkt werden. Und unser Auftrag ist es, Gottes Botschaft, Gottes rettende Botschaft zu verbreiten. Und das sind die drei Stichworte, die Gemeinde Jesu ausmacht. Sammlung, Stärkung und Sendung. Sammlung, Stärkung, Sendung. Darum geht es, wenn Christen zusammenkommen, wenn Gemeinde lebendig ist, dass sie weiß, wir kommen zusammen. Wir brauchen die Gemeinschaft. Wir beten Gott an. Er steht im Mittelpunkt. Wir brauchen die Stärkung. Das geschieht, dass einander berichtet wird, aber es geschieht vor allem, dass das Wort Gottes gelehrt und verstanden wird und auch mitgetragen wird. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Und es umfasst auch die Sendung, dass dieser Blick da ist, andere sollen hinzukommen. Diese drei Aspekte, Sammlung, Stärkung und Sendung, spiegelt sich in der Gemeinde in ihrem gottesdienstlichen Leben wider. Und der Gottesdienst, das war ja oder ist die Zusammenkunft aller, die zur Gemeinde dazugehören, die sich versammeln können. Nicht alle können dabei sein, aber die, die kommen können, die treffen sich. Und nun passieren, dass diese drei Aspekte, Sammlung, Stärkung und Sendung geschehen. Und der Gottesdienst ist Ausdruck dessen. Und dazu möchte ich einen weiteren Text lesen aus Apostelgeschichte 4, ab Vers 23. Da ist nämlich folgende Situation. Die Apostel, Petrus und Johannes, haben von Jesus geredet, haben gepredigt. Und irgendwann wurde es den Oberen der Juden, dem Hohen Rat, zu viel. Man hat sie geschlagen, dann hat man sie bedroht und dann hat man etwas ausgesprochen, dass man gesagt hat, ihr habt nun Redeverbot. Ihr dürft nicht mehr, und schon gar nicht im Tempel, aber ihr dürft nicht mehr den Namen Jesus verwenden. Die Freiheit, die Religionsfreiheit wird hier eingeschränkt. Wir haben in Deutschland, Gott sei Dank, Glaubens- und Religionsfreiheit. Das ist das höchste Freiheitsgebot, was wir in Deutschland haben. Das gibt es in ganz wenigen Ländern der Erde. Das haben wir zu Corona gemerkt, dass wir aufgrund unseres Glaubens keine Einschränkung vom Staat erfahren, beziehungsweise erfahren dürfen. Das ist ein ganz hohes Gut. Und da, wo das geschehen ist, haben die Politiker gemerkt, in manchen sind wir übers Ziel hinausgeschossen. Das hängt damit zusammen mit den Geschehnissen des Dritten Reiches, dass erkannt wurde, da wo der Mensch sich zu Gott macht, wird er zum Tier. Übt Gewalt aus und Aufgrund dessen wurde bei der Präambel festgelegt, im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott und den Menschen wurde dieses Grundgesetz damals 1949 erlassen. Die Glaubensfreiheit ist das höchste Gut in Deutschland. Die Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, alles das kann Einschränkungen erfahren, aber die Glaubensfreiheit hat keine Einschränkung. Ich kann mich auf die Straße stellen, kann von Jesus reden, wenn ich das in entsprechender Lautstärke tue, wenn ich das überdrehe, dann wird man sagen, hier jetzt mal ein bisschen runterfahren von der Lautstärke, aber das ist ein großes Gut. Das hatten die ersten Christen eben nicht mehr. Ihr dürft nicht mehr von Jesus reden. Und nun passiert Folgendes. Es heißt dann, und als man sie, also als der Hohe Rat sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie sind dann quasi in das Haus gegangen, wo sie sich immer getroffen haben. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen: Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt: Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich gegen den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, Herodes und Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen sollte. Sie versammeln sich und treten in den Lobpreis ein. Und was tun sie? Sie nehmen einen alten Psalm, den Psalm 2, den proklamieren sie jetzt, den rufen sie aus. Und damit stärken sie sich auch mit dem Wort Gottes, dass sie wissen, Jesus regiert. Er hat es ja schon angekündigt. Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Gott hat einen Plan mit Jesus Christus. Und das Bekenntnis des Glaubens, das Bekenntnis zu dem lebendigen Gott ist elementarer Bestandteil unseres Christseins, aber auch des Gottesdienstes. Deswegen haben wir auch vorhin das Bekenntnis unseres Glaubens gesungen. Man kann es sprechen, man kann es singen, aber das ist ein wesentlicher Bestandteil der Stärkung, dass ich mir vergegenwärtige, ja, ich glaube diesem Jesus. Wer ist es denn, der regiert? Der lebendige Gott. Das hat natürlich auch Auswirkungen für die, die noch mit dabei sind. Denn wenn ich meinen Glauben bekenne, dann kriegt es auch der mit, der neben mir steht. Und dann kriegt es auch der mit, der vielleicht noch nicht an Jesus glaubt und er erkennt jetzt, wer dieser Jesus ist. Wir haben als Familie, für etliche Jahre waren wir in der Türkei, in Ankara. Und da ist es ganz wichtig, dass die Christen immer wieder im Gottesdienst deutlich machen, an wen sie glauben. Weil da kommen natürlich auch Muslime in den Gottesdienst und hören sich das an. Und dann wird deutlich, wir glauben an Jesus. Und das tut die Gemeinde in der Versammlung. Und das hat Auswirkungen. Es hat auch Auswirkungen auch für die unsichtbare Welt. Weil es einen Feind gibt. Das haben wir im Vaterunser. Jedes Mal, wenn wir das Vaterunser beten, wird uns bewusst, es gibt einen Widersacher. Erlöse uns von dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung. Da gibt es jemand, nämlich den Feind, der zerstören möchte, der diese Gemeinschaft auseinandertreiben möchte. Deswegen, der Teufel, der Diabolos, heißt auch der Durcheinanderwerfer. Und er versucht immer wieder, seinen Fuß in die Tür der Gemeinde zu kriegen. Da ist die Sammlung und da ist die Stärkung. Und dann ein ganz wesentliches Element für die Gemeinde und auch für den Gottesdienst ist die Sendung. Wir kommen ja nicht nur zusammen, damit es uns gut geht, damit wir Gemeinschaft erleben, damit wir gestärkt werden. Es geht ja nicht nur um uns, sondern es geht vor allem um die, die Jesus Christus noch nicht kennen. Hier in dieser Gemeinde sind ja noch ein paar leere Stühle. Die dürfen noch besetzt werden. Und dann gibt es da auch noch Nebenräume. Und in diesem Ort Zimmerhof gibt es Menschen, die haben vielleicht noch nie etwas von Jesus gehört. Oder die würden sagen, ach, das interessiert mich alles gar nicht mit Glaube und Religion. Damit habe ich nichts zu tun. Oder vielleicht auch, damit habe ich abgeschlossen. Das Thema Kirche, Religion ist für mich erledigt. Aber die Gemeinde Jesu hat im Blick, auch diese Menschen sollen erfahren, dass Jesus der Retter ist. Dass es noch Hoffnung gibt. Dass es noch eine Zukunft gibt, die über den Tod hinausreicht. Und diese Botschaft brauchen die Menschen. Heute dringender denn je. Und das erleben wir ja auch in Deutschland. Wie viele Ängste sind da? Wie viel Hoffnungslosigkeit ist da? Wie viel Verzweiflung? Und die Gemeinde Jesu, die, die Jesus nachfolgen und sich zu ihm bekennen, sind beauftragt, diese Botschaft hinauszutragen. Und das fällt uns oft nicht so leicht. Und das fiel auch den ersten Christen nicht so leicht. Und nun waren sie auch noch mit dem Redeverbot belegt. Das haben wir zum Glück in Deutschland noch nicht, aber in anderen Ländern ist das durchaus der Fall, dass es Einschränkungen gibt. Und in manchen Ländern sogar gar verboten ist, wie momentan gerade in China, wo die Christen wieder massiv unterdrückt werden, wo es zum Beispiel nicht mehr erlaubt ist, eine Bibel auf dem Handy zu haben, wo überwacht wird, wer zum Gottesdienst geht. Und deswegen sollten wir diese Chance nutzen, die wir haben, aber alle brauchen eins, nämlich Mut. Mut, um von diesem Jesus zu reden. Und das tut die Gemeinde. Sie betet nämlich noch weiter und sie tritt jetzt in die Fürbitte ein. Wir haben die Sammlung, die Anbetung, wir haben das Bekenntnis und ein ganz wesentlicher Bestandteil der Gemeinde ist, dass sie in die Fürbitte tritt, dass sie für andere Menschen betet und auch für sich selber. Und das tun die Christen hier, die Nachfolger von Jesus. Sie beten nämlich: Nun, Herr, sieh an ihr Drohen, also die Oberen, der Hohe Rat, sieh an ihr Drohen und gib deinen Dienern mit allem Freimut zu reden dein Wort. Gib uns Mut, gib uns die Kraft, dass wir weiter dich bekannt machen, trotz Widerstand. Und dann geht's weiter. Strecke deine Hand aus, dass Heilung und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesu. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Wenn wir beten um Mut, dass der Herr uns Gelegenheiten gibt, ihn bekannt zu machen, dann wird er sich durch seinen Geist dazu stellen. Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt, Gott erhört alle unsere Gebete, aber er erfüllt nicht alle unsere Wünsche. Aber dieses Anliegen, was Gott hat, dass alle Menschen die Botschaft hören, und wenn wir darum beten, dann wird sich etwas verändern. Gott wird dazu stehen. Und wenn jeder Einzelne hier, der hier heute versammelt ist, anfängt, für seinen Nachbarn oder für seine Nachbarin zu beten, dann wird Gott sich dazu stellen und dann wird er handeln. Das hat er versprochen. Und wenn ihr als Gemeinde anfangt zu beten, dass vielleicht eines Tages jeder hier im Zimmerhof mindestens einmal seinen Fuß in diese Räumlichkeiten gesetzt hat und zum Gottesdienst gekommen ist, probiert es doch mal aus. Manchmal braucht es eine längere Zeit. Aber dieser Gedanke, dass bevor jemand stirbt, noch einmal die rettende Botschaft gehört hat, Das war das Anliegen der ersten Christen. Und deswegen sind sie in die Fürbitte gegangen. Und die Fürbitte in dem Gottesdienst der Gemeinde hat vor allem die Menschen im Blick, die nicht am Gottesdienst teilnehmen können. Und da gibt es einige, die heute nicht hier sein können, die nicht am Gottesdienst teilnehmen können. Und für die haben wir zu beten. Paulus führt das an einer anderen Stelle aus, dass er sagt, wir haben für alle Menschen zu beten. Und dann werden immer wieder auch einige Personengruppen genannt. Und an erster Stelle steht die Regierung. Dass die Gemeinde für die Regierung zu beten hat. Der Grund, dass wir uns hier in Deutschland frei versammeln können, hängt mit unserer Regierung zusammen. Es kann sein, dass irgendwann mal eine Regierung das einschränkt. Paulus sagt, es betet, weil die dafür verantwortlich ist, ob ihr euch in Frieden versammeln könnt oder nicht. Betet für sie. Mich hat das ganz schwer beeindruckt, in der Türkei unser türkischer Pastor jeden Sonntag im Gottesdienst war Fürbitte. Und unser Pastor hat gebetet für Präsident Erdogan, namentlich. Er hat für ihn gebetet. Nicht, nimm ihn weg, weil der Präsident Erdogan ist nicht unbedingt gerade den Christen so freundlich gesinnt, sondern gib ihm Weisheit, segne ihm Geschick, das Land zu regieren. Das ist der Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Und die Regierenden sind in der Regel nicht im Gottesdienst vorhanden. Haben keine Zeit, vielleicht haben sie mit Gott auch nichts am Hut, aber wir haben den Auftrag, für sie zu beten. Und es kann eine Hilfe sein, dass wir uns das auch stärker bewusst machen, auch in Deutschland. Denn ich beobachte, ich komme in viele Gemeinden herum, da wird gar nicht für die Regierung gebetet oder für die Regierenden. Für wen soll noch gebetet werden? Wer ist nicht im Gottesdienst dabei? Nun die Kranken, die pflegebedürftig sind. Wir beten für sie. Was für ein Unterschied macht es für die Gemeinde, wenn sie im Gottesdienst versammelt sind und für ihre Kranken betet? Nun, diesen Unterschied wirst du merken, wenn du einmal krank bist. Und wenn du weißt, heute ist Gottesdienst, ich liege hier krank im Bett, jetzt weiß ich aber, jetzt tritt meine Gemeinde vor den Thron Gottes und betet für mich. Das wird dich ermutigen und stärken. Wir haben den Auftrag, für die verfolgten Geschwister zu beten, die auch am Gottesdienst nicht teilnehmen können, weil sie verfolgt sind oder gar im Gefängnis sind. Wir haben den Auftrag, für Menschen zu beten, die noch nie die rettende Botschaft von Jesus gehört haben. Deswegen ist es so wichtig, auch für die Menschen zu beten von Volksgruppen, die vielleicht noch nie den Namen Jesus gehört haben. Ich denke an eine Gemeinde aus Westafrika. Die hatten eine Partnerschaft mit einer Gemeinde in Deutschland. Immer wieder kam Besuch aus Deutschland nach Westafrika und dann kam auch mal die Delegation aus Afrika nach Deutschland. Und die afrikanischen Christen haben diese Gemeinde in Deutschland sehr gut beobachtet. Und dann haben sie der Gemeinde Folgendes gesagt. Sie haben gesagt, wir bei uns, wir beten für die Menschen in unserer Stadt. Und wir beten auch für die, die in unsere Stadt hinzugekommen sind aus der umliegenden Region. Das ist sozusagen im Vergleich Jerusalem, Samaria und bis an die Enden der Erde, da ist in der Apostelgeschichte davon die Rede, Jerusalem, das ist unsere Stadt. Samaria, das sind die, die in unserer Stadt leben, aber aus anderen Kulturkreisen gekommen sind, aber wir haben Kontakt mit ihnen. Und dann beten wir auch für die weite Welt. Und wir als Gemeinde in Afrika, wir haben ein Volk adoptiert, für das wir jeden Sonntag im Gottesdienst beten, einen Volksstamm, der noch nie etwas von Jesus gehört hat. Und dann haben sie die entscheidende Frage an die Gemeinde in Deutschland gestellt, was macht eigentlich ihr? Ihr habt den Blick verloren, für diese Menschen zu beten. Und das schließt auch das Gebet mit ein, das Gebet für die Missionare, die ausgesandt sind, weil sie können auch nicht am Gottesdienst teilnehmen, sie wurden ja ausgesandt von der Gemeinde. Und ganz zum Schluss, dass das Volk Israel Christus erkennt. Paulus hat immer wieder darauf den Fokus gelegt und dazu aufgerufen, für seine Landsleute zu beten, dass auch Israel erkennt, dieser Jesus ist der Messias. Fürbitte ist der Schlüssel zum Tor für die Welt. Und wenn du und wenn ihr als Gemeinde anfängt, die Fürbitte wieder stärker in euer persönliches Leben, aber vor allem auch in das Gemeindeleben und in den Gottesdienst aufzunehmen, dann wird etwas geschehen, dann geschieht etwas. Das erleben wir ja schon hier. Die Gemeinde Jesu ist nicht für sich selbst da. Das Zentrum, Mittelpunkt ist Jesus. Aber dieser Jesus will durch dich und mich bekannt werden. Amen.